Willkommen bei der Spurensuche. Hier ist wieder Pfarrer Norbert Fink, Ihr sogenannter Filmexperte. Und ich freue mich, heute Abend Ihnen einen Film vorstellen zu dürfen, der mich sehr beeindruckt hat. Ich möchte heute Abend sprechen über den Film Am Sonntag bist du tot. Ein irischer Film, der im Oktober des vergangenen Jahres in den Kinos gelaufen ist und ab dem 17. März auf DVD zu haben ist. Rechtzeitig vor der Karwoche und rechtzeitig vor Ostern. Und das nicht umsonst, denn der Film hat damit zu tun. Am Sonntag bist du tot ist einer jener Filme, die einen den Atem rauben, die noch lange nachwirken, die einen nach dem Abspann noch auf dem Sessel sitzen lassen, weil sie einen so beeindrucken. Einer jener Filme, die sehr nachdenklich machen. Einer jener Filme, die uns mit dem eigenen Leben und Glauben konfrontieren und den Glauben bereichern können. Ein Film, der ein modernes Passionsspiel ist, das einem hilft zu verstehen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, was es mit Vergebung und mit Erlösung für uns zu tun hat, was Jesus auf dem Weg dahin gefühlt und gedacht hat. Worum geht es in dem Film »Am Sonntag bist du tot«? Die Skandale um sexuellen Missbrauch und Pädophilie in der katholischen Kirche haben Irland als Hochburg des Katholizismus besonders hart getroffen und zu einer tiefen Vertrauenskrise nicht nur gegenüber christlichen Obrigkeiten geführt. Der Regisseur John Michael McDonagh legt mit seinem Film »Am Sonntag bist du tot« gleich in der ersten Szene des Films den Finger in diese Wunde. »Ich wurde als 5-Jähriger von einem Priester missbraucht«, sagt die Stimme eines Unbekannten durch das Gitter des Beichtstuhls hindurch und erzählt vom jahrelangen Missbrauch durch einen Priester, der aber schon längst verstorben ist. Die Rache für die erlittenen Qualen richtet sich nun gegen den unbescholtenen Gemeindegeistlichen Father James, gespielt von Brendan Gleeson, den er Sonntag in einer Woche umbringen will. »Ich werde sie töten, Vater. Ich töte sie, weil sie unschuldig sind. Sonntag in einer Woche. Haben Sie nichts zu sagen?« So fragt der unbekannte Mann im Beichtstuhl, woraufhin Vater Lavelle antwortet: »Im Moment nicht. Bis Sonntag in einer Woche fällt mir aber sicher was ein.« Vater James Lavelle ist an das Beichtgeheimnis gebunden. Er kann der Polizei nicht sagen, dass ihm jemand nach dem Leben trachtet, wohl wissend, wer es ist. 7 Tage hat er noch, um sein Leben in Ordnung zu bringen, um sich, um seine Gemeinde zu kümmern, um sich mit seiner Tochter auszusöhnen. 7 Tage, an deren Ende der Weg zum Strand steht, wo der Mann seine Drohung wahrmachen will. Der Priester könnte weglaufen, er könnte fliehen, er könnte alles hinter sich zurücklassen und ist versucht, sich dieser Prüfung zu entziehen, so wie Jesus sich überwinden musste, den Weg nach Golgotha zu beschreiten. Das ist der Berg, auf dem er gekreuzigt wurde, und das ist gleichzeitig der Titel, den der Regisseur seinem Film im Original im Englischen gegeben hat, der da heißt Calvary, also Kalvarienberg, Golgotha. In dieser Geschichte um Schuld und Sühne geht es darum, dass ein Mann, ein guter Mann, der vielleicht einzig wirklich gute Mann in der kleinen Gemeinde, für die Sünden anderer sterben soll. Derjenige, der ihm nach dem Leben trachtet, wurde als Kind das Opfer eines pädophilen Priesters. Dieser ist längst tot und der Möglichkeit der Rache beraubt. Kommt dieser Mann zu dem Entschluss, dass der Tod eines schuldigen Priesters nichts verändern, niemanden aufrütteln würde. Aber wenn ein guter Mann stirbt, dann ist das eine Botschaft, der sich niemand mehr entziehen kann. Machen wir an dieser Stelle eine kurze Musikpause und hören das Lied von Nicole Mahlen, Redeemer. Der Beginn des Films »Am Sonntag bist du tot« ist direkt ein Auftakt von shakespearehafter Wucht, mit dem der Regisseur Position bezieht. Aber danach lenkt er das Schiff in ruhigere Fahrwasser. Denn Father James reagiert nicht panisch auf die Morddrohung, sondern geht scheinbar gelassen weiter seiner Arbeit in der Gemeinde nach, die alles andere als ein gottesfürchtiges Leben führt. Der örtliche Fleischer, der seine Frau schlägt ein Polizist, der sich abends mit einem Stricher vergnügt, ein verbitterter Wirt, dem die Banken den Geldhahn zudrehen, ein zynischer Krankenhausarzt, der Leben rettet und die Menschen verachtet. Sie alle setzen alles daran, die moralische Integrität des Priesters zu attackieren. Aber Vater James Lavelle hat als Witwer, Vater einer erwachsenen Tochter und ehemaliger Alkoholiker genug weltliche Lebenserfahrung, um sich nicht als Tugendwächter, sondern als seelischer Beistand für die Dorfbewohner zu sehen. Mit ganzer Kraft lässt der Regisseur McDonagh den Zynismus der modernen Verlierergesellschaft mit der menschlichen Güte seiner Hauptfigur kollidieren. Die Morddrohung am Anfang führt hier nicht zu einem aufgeregten Krimiplot, sondern schärft die Aufmerksamkeit für das Arsenal der Figuren, von denen fast jeder als potenzieller Mörder in Frage kommt. Eine Woche hat der Priester Zeit, seine Dinge zu regeln und mit sich ins Reine zu kommen. Dann werde das Gute zerstört, so wie einst das Gute in jenem kleinen Jungen zerstört wurde, der ihm jetzt als Erwachsener im Beichtstuhl gegenüber sitzt. Schwarzblende. Der Regisseur John Michael McDonagh hat in seinem Drama Am Sonntag bist du tot den Film ruhig beginnen lassen, um dann mit einem Paukenschlag zu enden. Und wenn man den Film gesehen hat und am Ende da sitzt, sitzt der Schock auch tief. Doch erstaunlicherweise nicht bei Father James, der zwar seinen Erzbischof informiert, aber nicht die Polizei. Der Priester hat in seiner Gemeinde am Ende der Welt im irischen County Sligo zwar einen schweren Stand, aber alle Probleme immer noch geregelt bekommen. Der rothaarige Bär geht seinen Geschäften nach, als sei nichts gewesen, und die sind in dem Dorf mit all den vielen schrägen Vögeln mehr als auslastend. Als wären die Probleme hier und jetzt nicht schon groß genug, ist da auch noch seine erwachsene Tochter Fiona. Sie, die in London lebt, ist seit langem mal wieder auf Besuch und bringt Vater James ein anderes Leben in Erinnerung. Der plötzliche Tod seiner Frau hatte einst den Anstoß gegeben, Priester zu werden, was die Beziehung zu seiner Tochter über die Jahre nicht einfacher gemacht hat. Der Schock sitzt immer noch tief, vor allem aber auch beim Zuschauer. Denn so kauzig, bissig, intelligent und abenteuerlich auch die Zwiegespräche zwischen dem Priester und seinen Schäfchen sind, die Tage vergehen und der angekündigte Tod rückt näher. Im Gegensatz zum Priester kennt der Zuschauer weder den potenziellen Täter, noch weiß er um die Gedanken, die wirklich in Father James rumoren. Und dann kommt der Sonntag. Am Sonntag bist du tot. Ist kein Film wie andere Filme. Andere hätten daraus ein entrücktes Psychodrama gemacht, eine rüde Kirchenschelte oder ein ruppiges Rachedrama. Doch der Film ist nichts dergleichen und doch von allem ein bisschen. Der Regisseur, der auch das Drehbuch schrieb, besitzt die Fähigkeit, den Zuschauer nach dem Prolog zunächst erst einmal in eine skurrile irische Welt voller Eigenbrötler zu entführen. Situationskomik wechselt mit beiläufiger Tiefgründigkeit. Ein wenig Agatha Christie weht durch das irische Dorf, wenn man ein ums andere Mal überlegt, wer denn der potenzielle Täter sein könnte. Doch der Regisseur will mehr als nur eine schwarze Komödie. Er zieht die Schraube an. Die Gespräche werden ernster, existenzieller. Und der Unbekannte gibt mit unbarmherziger Härte zu erkennen, dass er es ernst meint. Ein Guter, ein Gerechter soll sterben, wie einst auf Golgotha. Calvary, so der Originaltitel des Films, bezeichnet im Englischen eben jenen Berg, auf dem Jesus für die Sünden der Welt büßen musste. Der Schauspieler, der den Priester spielt, Brendan Gleeson, ist ein Ereignis. Sein Vater James eine fleckige, gebrochene Lichtgestalt. Gleeson formt seinen Charakter als Fels in der Brandung, der innerlich fragil ist, wie sprödes Glas. Immer um Kontenance bemüht, auch wenn die Explosion vielleicht die bessere Wahl wäre, wird er zerrieben zwischen der eigenen Vita, dem kirchlichen Auftrag und der menschlichen Fehlbarkeit. Der Regisseur will den Zuschauer intelligent unterhalten, aber auch, dass er sich mit Schuld und Sühne, dem Übernehmen von Verantwortung und vor allem mit Vergebung auseinandersetzt. Der Schluss provoziert jedenfalls so sehr, dass man sich noch lange nach dem Abspann mit dem Stoff und seiner Inszenierung beschäftigen wird. Machen wir an dieser Stelle wieder eine kurze Musikpause und hören das Lied Vergebung, Forgiven von Sanctus Real. Vielen Menschen begegnen katholische Priester häufiger im Film als in der Wirklichkeit. Jenseits von Don Camillo und Pater Brown, vom Exorzisten-Schocker und Zölibats-Melodrama, gibt es im Genre des Priesterfilms immer wieder Werke, die tiefer gehen, die grundlegende theologische und kirchenpolitische Fragen thematisieren. Filme wie Tagebuch eines Landpfarrers von Robert Bresson oder Nazarin von Louis Buñuel oder auch Der Priester von Antonia Bird. Mal sind die Kinopriester die weisen Mentoren und die heldenhaften Men in Black, die sich den Mächten des Bösen entgegenstemmen. Mal sind sie selbst die Schreckfiguren, die als Moralapostel, Machtmenschen oder grausame Inquisitoren ihre Mitmenschen drangsalieren. Priesterfiguren mögen im Kino oft in schwarzen Talaren auftreten, ihre charakterliche Schattierung umfasst je nach Genre und Interpretation jedoch sämtliche moralischen Register. Stoff für dramatische oder auch komische Reibungsflächen liefert sowohl die Rolle der Priester als geistliche Autoritätsfiguren für ihre Gemeinden als auch ihre Beziehung zu Gott. Beide Konfliktlinien haben Priesterfiguren im Genre wie auch im Arthouse-Kino zu festen Kinogrößen werden lassen. Der Film »Am Sonntag bist du tot« von John Michael McDonagh ist ein doppelbödiger Film, wie vielleicht schon angeklungen ist. Einerseits bietet er spannende Unterhaltung. Andererseits enthält er eine Sinnebene, die in ihrer Komplexität beim ersten Sehen nur zu erahnen ist. Exemplarisch steht dafür ein Gemälde, das im Film einem reichen Ex-Banker gehört. Die Gesandten von Hans Holbein, dem Jüngeren, eine kunstvolle Inszenierung von Blicken und Verweisen, bei dem man erst auf den zweiten Blick ein Kruzifix links oben als Anspielung auf die christliche Sinnperspektive und eine verzerrte Figur im Vordergrund als Totenschädel erkennt. Auch der Film lohnt einen zweiten Blick, weil sich dann dahinter dem Krimidrama eine allegorische Dimension enthüllt. Es geht nicht nur um Vater James, um den Priester als Individuum, der vor eine schreckliche Herausforderung gestellt wird, sondern auch um Kirche und Glauben schlechthin, was die Dialoge mehrfach unterstreichen. Man kann den Film als modernes Passionsspiel oder auch Moralstück lesen. Es gibt den angekündigten Tod und die Frist, die dem vom Tod Bedrohten bleibt, um mit seinem Leben ins Reine zu kommen. Vater James hat den Täter erkannt, nutzt aber die Woche nicht, um dessen Tat zu verhindern, sondern versucht, die Sinnhaftigkeit seiner Existenz zu untermauern, indem er seine Aufgaben als Pfarrer ernst nimmt. Irische Film-Landpfarrer waren schon immer wettergegerbte, knurrige Typen wie ein Vater Collins in David Leans Film Ryans Tochter. Aber was für einen Kerl hat sich der Regisseur McDonagh hier herausgesucht? Einen Bär von einem Mann, einen Kämpfer für den Glauben in einer scheinbar gottlosen Welt, einen Repräsentanten einer verbeulten Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie, wie vom Papst Franziskus propagiert, auf die Straßen hinausgegangen ist, zu den Menschen, zu den Rändern, dorthin, wo sonst keiner hingehen will. Sein Profil gewinnt Vater James im Vergleich mit den beiden anderen Priesterfiguren in dem Film, seinem Kollegen Vater Leary und seinem Bischof. Seine Exzellenz ist schon optisch das genaue Gegenteil. Ein schmales Gesicht, eine intellektuelle Brille, weltabgewandt, mehr am Duft seiner Rosen im Garten als an den Menschen interessiert. Sein Metier sind dogmatische und formale Fragen, abstraktes Buchwissen ohne Lebensbezug. Und der andere, Vater Leary, der mit Vater Lavelle in einem Pfarrhaus wohnt, ist hingegen der ängstliche Typ, der sich die Hände nicht schmutzig machen will, der gerne Kompromisse eingeht, damit es ihm nicht an die Haut geht. Gegen Ende des Films kracht es aber gewaltig. Vater James, blutig geschlagen vom Kneipenwirt, wirft Larry im wollenen Schlafanzug mit der Wärmflasche im Arm fehlende Integrität vor. Er wäre besser Buchhalter irgendeiner Versicherungsgesellschaft geworden als Priester, ruft er ihm zu. Anders als der bleiche, schwächliche, von Krankheit gezeichnete Pfarrer im Tagebuch eines Landpfarrers, der als Wesen einer fremden spirituellen Welt erscheint, ist Father James in das Leben mit all seinen Problemen verstrickt. Priester ist er erst nach dem Tod seiner Frau geworden. Seine erwachsene Tochter Fiona hat er vernachlässigt, als er seiner Berufung nachging. Er war Alkoholiker, neigte zu Hochmut und zeigte auch Anzeichen von Unduldsamkeit und Aggressivität. Die Begegnung mit den Schäfchen seiner Gemeinde sind dann für ihn Testfälle als Priester. Er wird mit Problemen konfrontiert, für die Antworten von der Kirche erwartet werden. Es geht dabei um Sexualmoral, um Hass und Gewalt, um Rassismus, soziale Verantwortungslosigkeit, Sterbehilfe, um die Suche nach dem Sinn und vor allem um Schuld und Wiedergutmachung. Gleichzeitig wird die Haltung aller Figuren gegenüber Kirche und Glauben sichtbar. Von Gleichgültigkeit über Kritik bis zu bodenlosem Hass. Deutlich wird, dass die Kirche nach den Missbrauchsfällen in Irland ihre Autorität als moralische Instanz verloren hat. Und die Lage spitzt sich zu. Eines Abends steht die Pfarrkirche sogar in Flammen. Ist das die Zukunft, dass alles in Trümmern liegt? Fragt der Polizeichef angesichts der verkohlten Überreste der Kirche. Und dann sagt er, werden die Kinder in der Zukunft noch verstehen, was der Glaube an einen Gott bedeutet hat? Die Dialoge in dem Film Am Sonntag bist du tot sind wirklich brillant geschrieben und voller Anspielungen auf die irische Geschichte, auf Mythologie und auf Literatur wie auf Kirchenthemen, vor allem im Hinblick auf Religion und Gewalt, Kirche und Macht. Was nicht im Dialog angesprochen wird, ist aber in Bildern präsent. Father James, der als Priester ein Menschenfischer sein soll, liebt als Hobby zum Beispiel das Angeln. Der gespaltene Felsen, ein mythologischer Ort, verweist auf die Prüfung im Film. Niemand, heißt es, könne durch die Spalte gehen, ohne zermalmt zu werden. In einem Zwischenschnitt sieht man ein Rotkehlchen, ein versteckter Hinweis auf Legenden, denen zufolge ein Rotkehlchen Christus am Kreuz beistand, wobei ein Blutstropfen auf seine Brust fiel. Ein wichtiges Thema ist auch die Theodizee-Problematik, die Frage, wie ein guter Gott so viel Leid und Gewalt zulassen kann, wie ein guter Gott einen vollkommen Gerechten sterben lassen kann. Der Arzt, der als Atheist Tod und Vergänglichkeit nur mit Zynismus kommentieren kann, steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen Figuren wie der kannibalistische Serienmörder, der sich mit der Frage quält, ob ihm Gott, der ihn ja geschaffen habe, vergeben kann. Das eindrucksvollste Zeugnis tiefer Gläubigkeit bietet aber eine Französin, deren Mann bei einem Autounfall ums Leben kam, den betrunkener Jugendliche verursacht haben, der aber nicht mit Gott ins Gericht geht. Sie wird für Father James durch ihr Vertrauen in Gott, trotz des Leids, zur Quelle der Orientierung. Als er versucht, dem angedrohten Tod dennoch zu entfliehen, veranlasst ihn die Begegnung mit dieser Frau zur Rückkehr in seine Gemeinde und damit auch in den sicheren Tod. Als Motto steht dem Film ein Augustinus zugeschriebenes Zitat voran, wo es heißt, verzweifle nicht, einer der Verbrecher wurde erlöst, frohlocke nicht, einer der Verbrecher wurde verdammt. Verzweifle nicht, einer der Verbrecher wurde erlöst. Frohlocke nicht, einer der Verbrecher wurde verdammt. Wobei die konkrete Formulierung von Samuel Beckett stammt, der die Landstreicher in Warten auf Godot über Erlösung und Verdammnis in Bezug auf die mit Jesus gekreuzigten Verbrecher diskutieren lässt. Eine heillose, absurde, gottlose Welt. Wo ist da der Ausweg? Die Antwort findet der Film in einer radikalen Christusnachfolge. Am Sonntag bist du tot ist eben auch ein Passionsspiel mit dem Tod des Opfers, das für die Sünden der anderen stirbt. Bezüge zum Leben Jesu sind überall vorhanden, wenn auch nicht immer stringent durchgeführt. Die Begegnungen lassen sich im Spiegel vieler biblischer Figuren deuten in dem Film. Da ist zum einen die Ehebrecherin, da ist zum anderen die von Dämonen besessene Frau und auch der reiche Jüngling, die in dem Film auftauchen und uns aus den biblischen Geschichten bekannt sind. Auch das letzte Abendmahl ist vorhanden in dem Film, wird aber hier zu einem einsamen Besäufnis, das mit Verspottung und Geißelung einhergeht. Der Originaltitel des Films, Calvary, verweist auf den Ort der Kreuzigung Jesu, eben den Kalvarienberg, die Schädelstätte. Im Film eindrucksvoll durch die leitmotivisch wiederkehrenden Bilder eines Berges präsent, eines Tafelberges nördlich der Stadt Sligo. Ein zweites Leitmotiv in dem Film ist das Meer als Symbol für die Ewigkeit. Der Showdown findet passenderweise eben am Strand statt. Die entsprechende Motivation des Missbrauchopfers, das zum Täter wird, kommt hier zur Sprache. Es geht darum, Mitgefühl zu provozieren. Der Mann, der Vater James ermorden will, will von Vater James, der Tränen vergossen hat, als er seinen Hund mutwillig getötet vorfand, wissen, ob er auch geweint habe, als er von den Missbrauchsfällen hörte. Da muss Vater James eingestehen, dass er dies nur distanziert wahrgenommen hat aus den Medien, wie alles, was man in der Zeitung liest. An dieser Stelle richtet sich die Provokation nicht nur gegen die Filmfigur, sondern meint auch den Zuschauer, der sich fragen muss, wie er auf die Unheilsbotschaften reagiert, die ihn über die Medien erreichen. Der grausame Tod von Vater James ist aber nicht das Ende. Er hinterlässt eine Botschaft. Es werde zu viel über Sünden und zu wenig über Tugenden gesprochen, sagt er seiner Tochter Fiona im letzten Gespräch am Telefon. Welche Tugenden er an erster Stelle nennen würde, will sie wissen. Vergebung lautet die Antwort. Vergebung. Und die letzte Szene des Films spielt und dann schließlich im Gefängnis. Fiona sucht den Mörder ihres Vaters auf und sie vergießt Tränen. Tränen als Zeichen der Vergebung. Machen wir an dieser Stelle wieder eine kurze Musikpause und hören das Stück Give Myself Away über Hingabe von Rebecca St. James. Hingabe, Vergebung und Erlösung. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, dass all diese Themen ganz stark in dem Film Am Sonntag bist du tot vorkommen und dass sie dort vorkommen, weil sie mit unserem Leben zu tun haben. Uns wurde vergeben durch Jesus Christus, dadurch, dass er für uns gestorben ist, sein Leben hingegeben hat. Doch was bedeutet das im Tiefsten? Was bedeutet das für unser Leben, dass Jesus sein Leben für uns hingab? Zeigt sich das irgendwo in unserem Leben, dass wir aus einer Haltung der Dankbarkeit leben für diese Hingabe Jesu? Der Priester James Lavelle in dem Film Am Sonntag bist du tot, der zeigt diese Haltung des Lebens aus der Vergebung und der Weitergabe der Vergebung und sogar der Liebe des Feindes bis zum Tod. Ich möchte zum Schluss ein Gebet sprechen, ein längeres Gebet, das, wie ich finde, gut auch zu dem Film und der Thematik passt und das von Mark Malina ist aus dem Buch Auf dem Weg nach Golgotha, ein Kreuzweg. In diesem Büchlein lässt Mark Malina Jesus selbst fiktiv sprechen. Und so sagt Jesus in dem kurzen Gebet: Ich hatte Angst. Lähmende Angst, jagende Angst, Angstschweiß am ganzen Körper, Angst, die das Herz zusammenzieht, Angst, die dich zu sprengen droht, Angst, wie ein Mensch, dem Schuld und Sünde auf der Seele lasten, Angst, wie die Menschheit, die seit Adams Sündenfall den Tod fürchtet, bis einer kommt, der sie erlöst. Ich rief zum Vater, aber es schien, als hörte er mich nicht. Wie es Menschen oft scheint, dass er taub sei und stumm, weil er sie nicht erhört. Ich aber wusste, dass er mich erhört und dass ich gesandt bin, das durchzustehen, was nun folgen würde. aber ich hatte Angst, menschliche Angst. Nicht vor dem Tod, der Tod ist nur ein Tor. Aber bis dieses Tor zufällt, der Schmerz, der Spott, die Scham, das Alleinsein, ausgeliefert sein, ausgestoßen sein, die Ungerechtigkeit, die Unschuld. Mein Gott, die Sünde deiner ganzen Menschheit wird mir aufgeladen, nicht nur das Querholz des Kreuzes. Ich hatte Kreuzigungen miterlebt, ich machte mir keine Illusionen. Ich wusste, wie das vor sich geht und wie lange es dauert, bis einer endlich sterben darf. Stunden, Tage, Nächte. Ich hätte sie gern erlöst, schon damals, aber meine Stunde war noch nicht gekommen. Und dann hing ich selbst mit ausgespannten Armen, dass ein Mensch das ertragen kann, dass er nicht den Verstand verliert. Ich hatte sie schreien gehört. Sie brüllten wie die Stiere im Tempel. Ich hatte sie fluchen gehört und Gott lästern. Ich kann sie verstehen. Gott wird es ihnen nicht anrechnen. Und die Zeit schleicht dahin. Minuten werden zu Stunden. Oder gibt es überhaupt keine Zeit mehr? Du denkst nichts mehr. Du siehst nichts mehr. Du hörst nichts mehr. Du bist ganz Schmerz. Du selbst bist der Schmerz. Der Zug nach unten wird immer stärker. Die Wunden brennen. Du kannst die Fliegen nicht vertreiben. Und dann der Durst. Und du hast Sand in der Kehle. Manchmal taucht ein Bild auf. Du siehst Augen und auf deine Nacktheit gerichtet. Oder siehst du sie nicht? Fühlst du sie nur wie Nadeln auf der Haut? Ganz vorne hörte ich sie spotten. Ich sollte vom Kreuz hinuntersteigen. Dann würden sie mir glauben. Aber Freund, es war nicht mein Auftrag, mein Leben zu retten, sondern das deine. Ich sah gelbe und rote Kreise. Ich sah Strahlen, Blitze, die Augen schmerzten und schienen aus ihren Höhlen zu quellen. Mir war schwindelig. Eine Leere war in meinem Kopf. Das Herz hämmerte gegen die Rippen. Ich bekam keine Luft. Ich rang nach Luft. Die Muskeln verkrampften sich, aber du kannst sie nicht lockern. Schweiß mischt sich mit dem Blut. Du glühst. Du hast hohes Fieber und nichts, nichts, was deinen Schmerz erleichtert. Einmal glaubte ich, meine Mutter unter dem Kreuz zu erkennen und Johannes. Ich wollte noch sagen, dass er sich um sie kümmern sollte. Und dass sie jetzt viele Söhne haben wird und viele Töchter. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Das Blut dröhnte in meinen Ohren. Dann verlor ich das Bewusstsein. Aber nur kurz. Sie weckten mich mit saurem Wein. Plötzlich war wieder alles klar und ich wollte beten. Ich begann mechanisch mit unserem traditionellen Sterbegebet. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber da stockte ich. Das war ein Vers, der hier nicht passt. Wie hätte ich von Gott verlassen sein können? Aber, mein Vater, litt ich doch vor seinem Angesicht, in seiner Gegenwart und in der Gewissheit, nur ihm allein gehorsam zu sein. Und er erbarmte sich, er öffnete seine Arme, er zog mich zu sich, er sprach zu mir, es ist vollbracht. Und es waren nicht einmal 6 Stunden vergangen. Sie sagten, mein Körper habe sich noch einmal aufgebäumt mit einem lauten Schmerzensschrei. Ich aber sage euch, es war ein Jubelruf, es war ein Freudenschrei, es war ein großes Alleluja. Denn wie eine Mutter den Schmerz vergisst, wenn sie den Schrei des Kindes hört, vergaß ich den Schmerz in diesem Alleluja-Schrei, denn ich hatte die Erlösung in die Welt gebracht. Ich möchte beten, Herr, wir sind mit deinem Tod so sehr vertraut, dass er uns nicht mehr erschreckt. Wir sehen das Kreuz und wir schaudern nicht mehr. Wir sagen, Blut, das für uns vergossen wird, und sehen kühlen, goldenen Wein in kostbaren Kelchen. Wir verehren das Kreuz und bekreuzigen uns und haben nicht das Gefühl, unsere Hand in Blut getaucht zu haben. Und dass wir dich, kämst du heute, genauso ausliefern würden wie damals. Denn es sind auch unsere Sünden, die dich ans Kreuz geschlagen haben. Und wir schlagen dich täglich an ein Kreuz und spüren nicht die Nägel im eigenen Fleisch. Dein Tod, Herr, ist uns ein Schauspiel, dem man die Spannung genommen hat, weil wir das Ende doch wissen. Herr, schenke uns die Kraft zu erschrecken. Schenke uns die Kraft zu weinen. Schenke uns die Kraft zur Reue. Schenke uns die Kraft, die Liebe zu erkennen, die sich im Kreuz offenbart. Schenke uns die Kraft, das Opfer deines Sohnes als seinen Beweis der Liebe anzunehmen. schenke uns die Kraft, aus dieser Liebe zu leben. Herr, wir feiern bald deine Auferstehung als ein großes Fest, als das größte Fest. Und doch leben viele unter uns so, als ob es keine Auferstehung gäbe. Und manche hoffen sogar, dass niemand Rechenschaft von ihnen fordert nach ihrem Tod. Und wenn wir glauben, Herr, dann glauben wir nur, weil wir hoffen. Und wir hoffen nur, weil wir im Innersten nicht glauben wollen, was niemand beweisen kann. Du aber, Herr, bist nicht aus deinem Grab gestiegen wie Lazarus, dem du noch ein paar Jahre auf dieser Erde schenktest und der danach zum zweiten Mal hat sterben müssen. Du, Herr, bist auferstanden in Herrlichkeit und niemals mehr zu sterben. Wärest du nur einer von den vielen gewesen, die glaubten, der Messias zu sein und die wie du am Kreuz gestorben sind, werden dich längst vergessen, wie wir sie vergessen haben. Herr, nur weil du lebst, lebst du noch heute unter uns. Nur weil du lebst, sind wir Kirche, sind wir Gemeinschaft. Und nur weil du lebst, kannst du dich an uns verschenken. Nur weil du lebst, werden wir auferstehen. Nur weil du lebst, müssen wir dein Gebot der großen Liebe erfüllen. Nur weil du lebst, finden wir dich in unserem Nächsten. Nur weil du lebst, lebt die Liebe. Nur weil du lebst, dürfen wir unserer Erlösung so sicher sein, im Vertrauen auf deine Zusagen. Und so segne sie in dieser restlichen Fastenzeit und für die Karwoche und die Ostertage mit Vertrauen in die große Liebe Gottes, die sich für uns am Kreuz gezeigt hat, der eine und allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.